Willkommen zum Podcast über soziologische Perspektiven auf die Corona-Krise. In diesem Podcast sammeln wir Vorträge, die im Rahmen eines digitalen Kolloquiums zur Corona-Krise entstanden sind. Organisiert wird das Kolloquium am Wissenschaftszentrum Berlin für Sozialforschung.
Und damit herzlich willkommen zur neuen Ausgabe unseres Podcasts zu soziologischen Perspektiven auf die Corona-Krise. Mein Name ist Jan Wetzel, ich bin wissenschaftlicher Mitarbeiter am Wissenschaftszentrum Berlin für Sozialforschung und organisiere das digitale Kolloquium mit. Die Umorganisation des gesellschaftlichen Lebens zum Schutz menschlicher Körper hat tiefgreifende Folgen für die räumliche Struktur der Gesellschaft. Von der Schließung von Gebäuden, öffentlichen Plätzen, Städten und ganzen Staaten bis hin zu einer massiven Reduktion globaler Mobilität. In ihrem Vortrag diagnostizieren Martina Löw und Hubert Knoblauch einen Konflikt zwischen der Containerlogik des Nationalstaates und der Logik des Netzwerkraumes, der Globalisierung und des Digitalen. Die derzeitige Dominanz nationaler Bewältigungsstrategien fordert die Soziologie dabei epistemologisch heraus, etwa methodologischen Nationalismus zu vermeiden und transnationale Mobilität zu berücksichtigen. Und nun viel Spaß mit dem Vortrag von Martina Löw und Hubert Knoblauch.
Was wir hier vortragen wollen, ist tatsächlich auch aus den Forschungen im Rahmen des SFBs Refiguration von Räumen hervorgegangen, den wir gemeinsam leiten. Und wer sich noch genauer darüber informieren will, kann aktuelle Analysen auch auf der Homepage des SFBs im Blog nachlesen. Unser Vortrag lenkt das Augenmerk auf den Umstand, dass die Corona-Krise auch deshalb alle Bereiche der Gesellschaft betrifft, weil sie auch ganz wesentlich eine Krise des Raumes ist. Und weil sie die Spannungen zwischen schon vorher bestandenen sozialen Raumlogiken verschärft, und zwar in einer Weise, die wir ja normalerweise als oder schon seit längerem als Refiguration beschreiben. Das meint, wir sind konfrontiert mit einer Containerlogik einerseits und einer ihr widersprechenden Netzwerklogik, die derzeit in Gestalt der digitalen Mediatisierung im virtuellen Raum regelrecht explodiert. Diese beiden Hypothesen, also Krise des Raums einerseits und Spannungszustand, werfen für die Soziologie keineswegs nur Fragen nach graduellen Veränderungen auf, die lediglich quantitativ messbar wären. Vielmehr stellt sich die Frage nach qualitativen Veränderungen sozialer Formen, die von Face-to-Face-Interaktionen über Versammlungen bis zu Städten und Staaten reichen und die verschiedenen Institutionsbereiche betreffen. Wir sind beide gerade dabei, empirische Daten über die Veränderung der Qualität von Räumen durch die Corona-Pandemie zu erheben. Die Auswertungen dauern noch an. Katrin Ausburg hat ja letztes Mal sehr ausführlich darauf hingewiesen, das braucht alles seine Zeit. Was wir Ihnen deswegen heute präsentieren können, ist der Vorschlag eines theoretischen Rahmens, der die Forschung anleiten kann, um, wie wir denken, die Krise angemessen zu behandeln. Dabei scheint es uns wichtig, eine Perspektive einzunehmen, mit der wir uns nicht schon mit unserer Erhebung auf die hoffentlich gerade nur ausnahmsweise räumlich geschlossene nationale Gesellschaft beschränken und eine Perspektive, die nicht ausschließlich an den Planungsproblemen der Regierung sich ausrichtet, sondern die dazu beitragen kann, eine soziologische Pandemieforschung anzuregen, in der die Gesellschaft nicht biopolitisch auf die Bevölkerung reduziert wird. Wichtig ist für uns, dass gerade die Pandemie eine Perspektive erfordert, die deren räumliche Dimension schon auf der Handlungsebene beachtet, deren weltweite Verbreitung und Verflechtung im Bild behält und ihren prozessualen Charakter berücksichtigt. Die Frage von uns allen, was die Corona-Krise soziologisch bedeutet, schließt damit auch die Frage ein, inwieweit wir es eigentlich mit einer vorübergehenden Krise oder einer langfristigen Veränderung zu tun haben. Wir wollen in unserem Vortrag drei Aspekte ansprechen: die Raumlogiken vor und mit Corona, die Refiguration und die körperlich-räumlichen Praktiken mit Corona. Ich beginne mit den Raumlogiken. Wenn wir unser Augenmerk auf die spezifischen sozialen Merkmale der Corona-Pandemie richten, dann fällt auf, dass wir es so offensichtlich wie selten mit Raumphänomenen zu tun haben. Die Räumlichkeit der Krise ist keineswegs nur ein beiläufiger Aspekt, sondern kennzeichnet die alltägliche Praxis ebenso wie die politischen Reaktionsmuster. Räumlich meint hierbei nicht nur die Platzierungspraxis, sondern auch die Raumfiguren, die im Handeln relevant werden. Zunächst zeigt sich der figurative räumliche Zusammenhang darin, dass die gesamtgesellschaftlichen Entwicklungen allesamt im mikrosozialen Raum gründen. Denn die von dem Coronavirus ausgelöste Krankheit ist zwar ein körperliches Phänomen zum sozialen und gesellschaftlichen Problem, aber wird sie erst in der körperlichen Begegnung. In der Tat betreffen die Beschränkungen durch das Infektionsgesetz nicht nur die Religionsfreiheit, Versammlungsfreiheit oder Freizügigkeit, sondern in all diesen Fällen auch immer deren Ausübung im Raum der Interaktion. Auch die hygienischen Rahmenbedingungen der jetzt gerade laufenden zweiten Phase, also die Durchsetzung der Distanzregeln, sind allesamt Raummaßnahmen. Ob es sich um den Mundschutz handelt, der den Raum des Körpers containerisiert, um den distanzierten Mindestabstand, der die kulturelle Proxemik neu fassen kann, oder um das bleibt zu Hause, das den engen sozialen Kontakt auf die Privatsphäre reduziert und Menschen in den öffentlichen Räumen als kontaminiert behandelt. Räumlich strukturiert sind neben den körperlichen Formen des sozialen Handelns aber auch die Schließung von Umgebungsräumen wie Büros oder Restaurants und dessen, was wir den Raum öffentlicher Präsenz nennen können. Sie umfasst aber auch die Abriegelung politisch definierter Räume wie Landkreise, Bundesländer und schließlich die Grenzschließung von Staaten. Das betrifft auch die Maßnahme, sich in der eigenen Wohnung zu isolieren. Alle organisatorischen, politischen und zu einem guten Teil auch die medizinisch-hygienischen Maßnahmen der Corona-Krise erfolgen als Raumregeln. Aber der Raum spielt nicht nur in den politischen Reaktionen eine tragende Rolle, auch die Ausbreitung selbst folgt einem sozialräumlichen Muster. Der zirkulierende, mobile, globale Virus, der keine Grenzen kennt, bildet mit der Mobilität der Menschen eine bewegte Interdependenzkette. In dieser Gegenüberstellung von infektiöser Mobilität mit grenzenloser, unsichtbarer Zirkulation und auf der anderen Seite statischer Platzierung als Gegenmittel deuten sich bereits die grundlegenden Differenzen verschiedener Raumlogiken an, die sich im Handeln körperlich, material und sozial strukturell durchaus auch sehr konflikthaft ausdrücken können. Um die soziale Raumlogik dieser Maßnahmen verstehen zu können, die gegen die Zirkulation von Viren die Containerlogik der Körper setzen und die Mobilität der Menschen in den Fluss der Daten verwandeln, muss man sich vergegenwärtigen, dass hier unreflektiert und reflexhaft das institutionalisierte und verrechtlichte Raumkonzept des 19. und frühen 20. Jahrhunderts das gesundheitspolitische Handeln anleitet. Der Containerraum, der im Staat eingeschrieben zu sein scheint. Der Containerraum ist zunächst eine positive Fantasie von Sicherheit und Schutz gewesen. Nationalstaaten werden als Container für Gesellschaften durchgesetzt und damit heterogene Machteinflüsse, also Kirchen, Kaiser, Herzöge, Städte, zugunsten der Staatsgewalt zurückgedrängt. Die Grenzen werden sorgsam bewacht. Im Inneren des nationalstaatlichen Containers wird Homogenität angestrebt. Denken Sie nur an die Durchsetzung der Nationalsprachen. Diese Logik findet in ethnischen Säuberungen und auch der Containerlogik folgend in Lagern, Konzentrationslagern ihren vorläufigen Höhepunkt. In der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts änderte sich das grundlegend. Mühsam gewöhnten sich spätmoderne Gesellschaften an weltweite Vernetzung, steigende Mobilität, digitale Überlagerung von Räumen. Die letzten Jahrzehnte waren von einer dauerhaften Spannung zwischen zwei Raumlogiken geprägt, also staatliche Entgrenzung Europa und Rückbesinnung auf politische Nationalstaaten oder die beschleunigte Zirkulation von Waren, Menschen und Technologien, die der seit langem schon sich entfaltenden Globalisierung die neue Qualität einer global synchronen Raumzeit vermittelte.
Wenn wir von der Hypothese der Refiguration des Raumes ausgehen, die aus der Spannung dieser Logiken getrieben wird, dann ist es nicht selbstverständlich, dass auf die weltweite Ausbreitung des Coronavirus ausschließlich in der klassisch-modernen Logik des Containers politisch reagiert wird. Ihr zu folgen ist eine klare und damit verständliche und auch für die Bevölkerung verstehbare Reaktion auf die Erfahrung von unbegrenzter Zirkulation. Aber wenn man sich den wirtschaftlichen und sozialen Schaden ansieht, den der Shutdown zur Folge hat, dann ist wichtig zu sehen, dass dieses raumbezogene Handlungsmuster nicht alternativ ist. Denn auch wenn fast alle Staaten sozusagen in Isomorphie ähnliche Schließungstendenzen nach außen zeigten, so weisen sie in ihren räumlichen Logiken nach innen doch deutliche Unterschiede auf. Während im einen Fall in unserem zum Beispiel räumliche Disziplin bis in die Wohnzelle hinein geübt wird, scheinen hochgradig digitalisierte Kontrollgesellschaften wie Südkorea keinen Shutdown zu brauchen, weil sie dessen Logik nicht überzeugt. In der Tat spricht die bisherige Untersuchung im SFB dafür, dass Südkorea auch schon vor der Pandemie systematisch semipermeable Raumstrukturierung mit digitalen Lösungen sucht. Zum Beispiel werden Geldkomitees nicht mehr mit Vor- und Säulen versehen, sondern digital kontrolliert. Gerade weil die Pandemie so globale Dimensionen annimmt, sollten wir beachten, dass sie im Kern ein Phänomen ist, das in den Räumen sozialer Interaktion in der Präsenz angesiedelt ist. Sie kommt in der bekannten Raumparadoxie der Nähe durch Distanz zum Ausdruck. Wie im Begriff des Social Distancing nur angedeutet, stehen Interaktionsraum und die Interaktionsarchitektur deswegen im besonderen Blickpunkt vieler neuer Regelungen. Um den Nutzen dieser Regelung zu klären, wird es jedoch nicht ausreichen, die hygienischen Aspekte der Interaktion in Kopräsenz lediglich durch zwei Variablen, also Kontaktdistanz und Kontaktdauer, zu erfassen und dabei die Körper weitgehend als statisch anzusehen. Wir werden uns auch fragen müssen, wie die Regelungen situativ umgesetzt werden und welche neuen Formen der Interaktion in welchen Kontexten sich bewähren. Und wenn wir von Interaktion reden, ist es keineswegs nebensächlich, dass wir nicht mehr bloß als, dass wir sie nicht mehr bloß als Austausch symbolischer Bedeutung verstehen. Vielmehr besteht der Kern der Corona-Krise ja darin, dass wir uns das soziale Handeln immer auch als einen körperlichen Wirkakt vorstellen müssen, der als Husten, Atmen, ja sogar Singen eine zumeist nicht absichtliche Wirkung bei anderen erzeugen kann. Wie schon Elias am Schneuzen gezeigt hat, kann es für die beobachtenden Sozialwissenschaften durchaus sinnvoll sein, dieses Wirkhandeln als kommunikativ zu betrachten. Aber auch die Handelnden selbst mussten und müssen lernen, dass Husten oder Atmen als eine durchaus problematische soziale Handlung anzusehen. Diese relationale Betrachtungsweise erlaubt auch eine weitere Spezifizierung des der Corona-Krise zugrunde liegenden Handlungsproblems. Sie besteht in der Unsichtbarkeit der im Reden, Joggen, Husten erzeugten Objekte, die für andere als gefährlich gelten. Denn die Gefahr oder, um genauer mit Beck zu reden, das Risiko wird uns und anderen erst bewusst durch ein zusätzliches, mittelbares Wissen. Dieses Wissen muss zum einen über andere vermittelt werden, zum anderen ist es sehr asymmetrisch, sozial sehr asymmetrisch verteilt und beruht auf medizinischer Expertise, Messgeräten und komplexen Arbeitsteilungen. Diese Asymmetrie ist es sicherlich, die wissenssoziologisch die außergewöhnliche Macht der Expertise wie auch die Popularität derer erklärt, die sich der Übersetzung wissenschaftlichen Wissens angenommen haben. Und wie wir gerade sehen, ist es nicht nur der, wenn ich so sagen darf, esoterische Charakter des wissenschaftlichen Wissens und dessen vom Alltagswissen unterschiedene kritische Epistemologie, der das Aufkommen von Verschwörungstheorien erklären kann, sondern auch dessen direkte Verbindung mit der politischen Macht, die sie nun für diejenigen suspekt erscheinen lässt, die jedenfalls hierzulande auf der anderen Seite der Macht stehen. Ich möchte damit zum Schluss kommen. Die Relevanz des Wissens, der Machtunterschiede und der daraus resultierenden Spannung sind sicherlich davon abhängig, ob und wann eine medizinische Lösung zugänglich gemacht werden kann. Würde rasch ein Medikament entdeckt, käme es vermutlich auch schnell zur Beseitigung der Raumschließung. Wenn wir die zweite Möglichkeit nicht beschwören wollen, dass es zu einem erneuten Ausbruch der Pandemie kommt und wir in jene Phase zurückkehren müssen, die Pueyo die Hammerphase nennt, dann müssen wir uns wohl auf eine Lockerungsphase von 1-2 Jahren mindestens einstellen, also das, was er den Tanz nennt. Wenn wir uns fragen, wie sich diese Lockerungsphase von der Zeit vor dem Beginn der Krise und der Zeit nach der Krise unterscheidet, dann legt die Hypothese der Refiguration durchaus auch eine Antwort nahe. Es ist zwar schon zu Beginn der Lockerung erkennbar, dass die Phase des Hammers eine politisch ebenso wie rechtlich und ökonomisch außergewöhnliche Situation darstellt. Außergewöhnlich war sie, weil einige ihrer Züge, wie die Aussetzung von Grundrechten und die Schließung öffentlicher Räume, so sehr im Kontrast zur vorherigen offenen Gesellschaftsordnung stehen, dass sie einer Antistruktur im Sinne von Victor Turner gleichen. Allerdings sind in anderen Zügen schon in der Hammerphase und nun auch in der Lockerungsphase durchaus Tendenzen wieder zu erkennen, die schon vor der Krise die Dynamik der Refiguration angetrieben haben, wie etwa die auf die Globalisierung reagierende politische und ökonomische Renationalisierung oder die Globalisierung über Form der Digitalisierung. Also eben jene, die Refigurationen kennzeichnenden Spannungen von Raumlogiken, die Martina soeben erläutert hat. Die Durchsetzung der Containerlogik im physischen Raum bei gleichzeitiger Delegation des Zirkulierenden und Vernetzten ins Digitale. Refiguration ist indessen keine strukturelle Determination oder Folge dumpfer Praxis, sondern eine Interdependenzkette aus Handlungen, die von Wissen geleitet sind. Indem wir Wissen über die qualitativen Veränderungen unseres räumlichen Umgangs mit anderen erzeugen, können wir deswegen wenigstens dazu beitragen, jene Formen zu finden, die der Gesundheit förderlich sind und uns nicht von anderen abschließen, sondern die Begegnung für eine möglichst große Zahl an Menschen ermöglichen. Formen und Figurationen, in denen wir tanzen können.
Herzlichen Dank. Ich fange vielleicht mit der ersten Frage an, nämlich der Frage, inwiefern diese Frage der Rekonfiguration sowohl digitale Räume, wie das da berücksichtigt wird und wie sich das verhält.
Ich glaube, es gibt immer zwei Antworten, die man darauf geben muss. Die eine Frage ist, dass wenn man den Raumbegriff nicht ins Unendliche ausdehnen will, immer die Frage nach dem Wo relevant ist. Also wenn es nicht nur darum geht, eine Metapher zu nutzen, dann geht es um das Wo von Platzierungen. Und diese Frage ist in Bezug auf digitale Räume sehr viel schwerer zu beantworten als in Bezug auf alltägliche Räume. Nichtsdestotrotz ist das ein Raumformat geworden, was uns in den alltäglichen Räumen in einem immer größer werdenden Maße beschäftigt, was wir ja zum Beispiel hier auch gerade selbst erleben. Das heißt, wir sind bei digitalen Räumen sehr häufig mit einer Raumlogik konfrontiert, die wenig an Orte gebunden ist, aber sehr stark an Netzwerke und Fluidität. Und das, was wir untersuchen oder was uns in unseren Forschungen so stark beschäftigt, ist genau dieser Clash an Erfahrung zwischen fluiden Raumformationen, Zirkulation, bahnenförmig, netzwerkförmig und Verortungsstrategien, Abschließungsstrategien. Und das sieht man eben jetzt im Umfeld der Pandemie sehr deutlich. Das sah man aber als konflikthafte Struktur kürzlich auch sehr prägnant in der ganzen Debatte, in all den Reaktionsmustern auf Flucht und Ankunft in neuen Ländern. Also diese Konfrontation zwischen Mobilität und auf der einen Seite und Schließung auf der anderen Seite als Raumformate. Und dass der digitale Raum ist eben ein Dynamisierungsmoment in Richtung Zirkulation oder zirkulationsbezogenen Raumlogiken.
Es kommt eine Frage, die sich auf die räumlichen Begriffe, hier wird von Raumimagination gesprochen, die jetzt aus den Modellrechnungen, natürlich insbesondere aus den epidemiologischen Modellen kommen, zum Beispiel auch der Begriff der sozialen Distanzierung, der ja eigentlich eine physische Distanzierung ist. Also welche Rolle spielen da diese Raumvorstellungen, die aus diesen Modellen kommen, für das soziale Zusammenleben?
Es gibt ja viele Modelle. Welche Modelle Sie meinen? Welche Modelle meinen Sie?
Das wird jetzt in der Frage nicht spezifiziert. So. Ich schätze mal, es sind natürlich die Verbreitungsmodelle.
Vielleicht, ich hatte eigentlich eine Darstellung sehr gern eingeblendet, und das sind diese verschiedenen Visualisierungen, zum Beispiel des Hustens oder des Atmens, zum Beispiel mit Maske oder ohne Maske. Ich denke, dass solche Visualisierungen zum Beispiel bei Leuten, die joggen, ausdrücklich vermittelt werden und so etwas wie soziale Distanz tatsächlich markieren und die Handlung leiten, dass diese Visualisierung natürlich für manche leitend sind und für andere weniger leitend sind und dann so etwas wie die Proxemik prägen natürlich. Also die Vorstellung, wie nah wir sein müssen oder wie nah wir sein dürfen, die natürlich selber wiederum eine Bedeutung hat. Das heißt, selber die Interaktion rahmt. Aber solche Vorstellungen sind sicherlich leitend und werden auch deswegen ja vermittelt, sind als Information sozusagen handlungsleitend.
Und dazu ergänzend, erinnern Sie sich noch an die Anfangsphase, als wir allabendlich in den Nachrichten diese Verbreitungskarten gesehen haben. Also diese Karten nochmal zu analysieren, wäre unglaublich spannend, weil ich erinnere mich noch an Zeiten, wo Europa als sozusagen das infektiöse Feld schlechthin dargestellt wurde, während in USA man drei kleine rote Pünktchen sah. Und damit natürlich, also mit dieser Art von Karten und von räumlicher Darstellung auch politische Handlungen motiviert wurden, Sicherheit und Gefährdung verhandelt wurde und so weiter. Also ich glaube, das war ein ganz entscheidendes politisches Instrument und es war als Instrument erstens durchaus auch rassistisch gefärbt und zweitens gefährlich insofern, als sich viele in Sicherheit wägten, die gar nicht in Sicherheit waren.
Es wird gefragt, inwiefern es möglich ist oder wie lange das überhaupt möglich ist, dass dieses Zurückfallen in den nationalstaatlichen, zum Teil ja auch eben sehr autoritären Containerraum aufrechterhalten wird gegenüber den Netzwerklogiken, den globalen Logiken ja auch, die das eigentlich übergreifen. Also das heißt, ist da ein Konflikt oder ist das Zurückfallen vielleicht auch stabil und es bleibt erstmal so?
Naja, das ist ja ein bisschen Teil der These. Wir sollten schon unterscheiden zwischen der harten Phase, die wir hinter uns haben, der Hammerphase, die ausdrücklich autoritär war mit sehr starken Beschränkungen, und dieser Lockerungsphase, in der ja auch die Rechte zurückgeführt werden, in der auch neue Raummöglichkeiten entwickelt werden. Das sind zwei verschiedene Entwicklungen. Ich denke aber, dass gerade jetzt in dieser Lockerungsphase zum Beispiel die Frage besteht, ob es weiter eine Orientierung an nationalgesellschaftlichen Verhältnissen gibt, die wir ja auch übrigens sehr viel bei uns von soziologischen Befragungen machen, die allesamt, wenn man so will, von einer Art Geschlossenheit der Gesellschaft beziehungsweise der Bevölkerung ausgehen und sich nicht mehr so recht daran erinnern, dass 4-5% fortwährend mobil und woanders waren. Ich denke, dass gerade jetzt bei dieser Lockerungsphase sehr zentral ist, ob wir diese Art von begrenzter Bevölkerung als Gedanken beibehalten, der die Tendenzen fortsetzt, die wir ja schon vor der Corona-Krise gesehen haben. Und das scheint mir sehr ganz entscheidend zu sein. Also nicht nur die Frage der Grenzöffnung, sondern die Frage, wie das andere, was jenseits der Grenze liegt, betrachtet wird, ob das als Teil des Ganzen betrachtet wird. Und das ist gerade, steht, wie Sie wissen, auch in Europa, inklusive Euro, zur Diskussion.
Dann noch eine Frage von mir, Herr Knoblauch. Sie haben ganz am Ende gesagt, dass man jetzt Wege finden muss, mit dieser Krise umzugehen, die den Schutz der körperlichen Gesundheit, aber natürlich auch sozusagen der sozialen Gesundheit, wenn man so sagen will, berücksichtigt. Das schließt ja auch ein, dass es so eine Art Kompetenzmischung geben muss innerhalb der Disziplinen, die jetzt diese Kontrollmöglichkeiten natürlich trotzdem im staatlichen Kontext dann mitentwickeln. Wie kann das konkret aussehen, natürlich insbesondere auf die Rolle der Soziologie im Unterschied, es muss ja nicht immer ein Konflikt sein, zur Medizin, zur Virologie, Epidemiologie.
Also auf der Interaktionsebene scheint mir das relativ klar zu sein. Ich weiß nicht, ob Sie das Bild des Italieners kennen, der mit einem runden Brett, 2 Meter breiten Brett durch die Gegend läuft. So können wir uns solche Distancing vermutlich vorstellen. Ich denke, dass wir, wenn wir sehen, dass diese Regeln gerade versucht werden umzusetzen, nun schauen müssen, was die Leute daraus machen. Es geht ja nicht darum, dass nun einfach Normen eingeführt werden, die eingehalten werden, sondern die Leute schaffen selber einen Umgang auf verschiedene Weise, jedenfalls diejenigen, die mitmachen, und entwickeln eigene Formen. Und das dürfte auch hygienisch relevant sein, welche dieser Formen halbwegs sinnvoll, nützlich sind und welche nicht nützlich sind. Also unsere Idee ist auch, die Kreativität und Findigkeit, die die Leute selber an den Tag legen, um halbwegs zurechtzukommen im Alltag, die herauszufinden und dabei auch die, wenn man so will, starren Vorgaben zu übergehen und zu schauen, welche Formen sich hier entwickeln. Das ist ja gemeint mit dem Tanzen lernen, der schönere Teil davon. Das den unschönen Teil haben wir jetzt schon lange genug erlebt.
Dann vielleicht noch eine allerletzte Frage, die sich auf die letzten Ereignisse bezieht, diese Demonstrationen, die wir gesehen haben, in denen ja diese Regeln auch nicht befolgt werden. Da die Frage, sieht man daran, dass vielleicht auch diese Normdurchsetzung, die da staatlich stattfindet, doch nicht so stark ist und eher vorübergehend aufrechterhalten werden kann? Also wie stark ist da diese sozialen Normen, die da versucht werden zu etablieren?
Ich meine, Sie sprechen jetzt vermutlich von einem großen Teil der verschwörungstheoretischen Bewegung, die gerade entstehen, die ja vermutlich auch aus der Kluft des Wissens entstehen, die einerseits, das war ja versucht worden, die einerseits in einem sehr komplexen Wissenschaftssystem erzeugt werden und sehr schnell im Alltag realisiert werden. Dass auf diesen Vermittlungswegen, Sie kennen diese Verschwörungstheorien, auch gegen Drost und so weiter, dass hier insbesondere unter Internetzeiten, denn das ist ja das, was wirklich explodiert, andere Wissensquellen hereinspielen und die Leute leiten, das ist, glaube ich, besonders sichtbar gerade an diesen Bewegungen. Während gleichzeitig, und das wollen wir schon auch beobachten, die autoritären Strukturen ja allmählich, aber ständig zurückgefahren werden, solange das läuft und das vermutlich immer weniger der Auslöser sein dürfte und sollte.
Ja, ich denke, was man daran auch sehr gut sieht, ist, dass Raum tatsächlich ein Kampffeld geworden ist. Also Raum ist das Medium, in dem wir die Auseinandersetzung über die Pandemie austragen und sehr viele andere gesellschaftliche Fragen auch. Aber dementsprechend wird Raum natürlich auch das, worüber gesellschaftliche Gruppen vehement fighten. Und es lohnt sich meines Erachtens wirklich, genauer verstehen zu wollen, wann welche Raumlogiken von welchen sozialen Gruppen, mit welchen Chancen relevant gemacht werden. Ich glaube, das ist ein Schlüssel zum Verständnis des Sozialen, den wir im Moment noch viel zu wenig nutzen.
Das war der Vortrag, den Martina Löw und Hubert Knoblauch in unserem digitalen Kolloquium am 13. Mai gehalten haben. Wir hoffen, Sie konnten ein paar Anregungen mitnehmen. Wenn Sie möchten, dann teilen Sie doch gern den Podcast. Alle weiteren Informationen finden Sie unter coronasoziologie.blog.wcb.eu. Wir danken fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.